Hallo und herzlich willkommen zur 25. Episode des Allgäuer Geocaching Podcasts. Es begrüßen euch ganz herzlich die Dotti und neben mir sitzt der Oboman alias Christian. Servus Christian.
Grüß dich Dotti. Das mit dem neben mir stimmt diesmal wirklich.
Ja.
Ich bin begeistert.
Wir konnten es also nicht lassen, uns hat es wieder rausgezogen und dass wir wieder gemeinsam nebeneinander sitzen und wieder gemeinsam einen Podcast Auge in Auge aufnehmen. Schön ist es hier. Erklär
absolut,
mal, wo wir hier sind.
Wir sind im Kempner Wald. Das heißt also schon mal, die Location ist klasse, weil jeder von uns hat ungefähr gleich weit zu fahren, plus minus. Wir sind am Cachen. Wir sind im Allgäu, Allgäuer Geocaching-Podcast, also so muss es eigentlich sein. Ne?
Ja, okay. Wir können ja auch über den Horizont hinaus gucken, über den Tellerrand und auch von außerhalb berichten, aber es ist trotzdem schön, wenn wir uns hier treffen können und zusammen losgehen können.
Ja.
Ja, wir machen schön Multi, sind jetzt, glaube ich, an der zweiten Station und haben hier eine wunderschöne Holzhütte gefunden, wo ein paar hübsche Utensilien hier gelagert werden, die wir jetzt nicht näher beschreiben wollen, denke ich jetzt mal. Aber wir sitzen ja ganz gemütlich auf einer Holzbank, im Hintergrund die Vögel, die zwitschern. Es ist herrliches Wetter, Sonnenschein, angenehme 22 Grad. Und wir haben uns gedacht, jetzt nehmen wir einfach mal eine Folge für euch auf. Womit wollen wir anfangen? Mit den Kommentaren?
Genau, wir haben ja wieder Kommentare gekriegt.
Dann gib mir mal bitte den Spickzettel, damit ich sehe, was wir da bekommen haben. Der Belieber, der Bernd, hat sich wieder gemeldet. Herzlichen Dank dafür. Hat mich riesig gefreut wieder. Er hat uns einen kleinen, ein Logbuch vorgestellt. Er hat nämlich mal einen Regenschirm gesehen und der steckte in einem Rohr, ganz unauffällig, neben einem Schild. Und wenn man diesen Regenschirm rausgezogen hat und aufgespannt hat, dann hat man die volle Pracht dann gehabt und dort konnte man dann unterschreiben auf dem Schirm. Ich nehme mal an, du brauchst dann auch sowas wie einen wasserfesten Stift oder so einen Textmarker nicht, aber so einen Folienstift.
So ein Folienstift oder Edding, irgendwie sowas wird schon funktionieren.
Ja, vielleicht auch mit diesen Kugelschreibern, die wir jetzt inzwischen verwenden, die man für 2,60 oder was die kosten, kaufen kann, diese Pens.
Ich glaube, Regenschirm, das geht schon ganz gut.
Glaube ich auch,
wasserabweisende Schicht.
Solange man es nicht reinkratzt und dadurch die Schicht beschädigt wird. Ja, und da habe ich ihm dann auch geantwortet, dass ich sowas Ähnliches schon mal gehört habe, dass es sowas geben soll, aber ich selber habe es leider noch nicht gesehen, wo man das, wo so ein Cache liegt. Würde ich gerne mal angucken. Ist bestimmt sehr interessant. Möchtest du weitermachen?
Ja. Ach, da bin ich selber. Genau. Genau, da ging es nochmal um den Publish von meinem Cache-Tipp von letzten Mal. Das war ja so ein kleines Wagnis. Ich habe einen Cache-Tipp abgegeben von einem Cache, der noch gar nicht gepublished war. Und unsere Sendung kommt ja traditionell immer freitags um 18 Uhr. Und Samstagabend, also einen Tag später, ist es dann rausgekommen. Ich habe es dann auch in die Shownotes reingesetzt. Also wer das noch nicht gesehen hat, möge danach gucken, dann kann er das finden. Ein Where I Go vom Oscar zu Fuß, der mittlerweile schon sehr gut angenommen wird. Und das habe ich eben hier nochmal geschrieben gehabt. Und dann hat sich der Oscar auch gleich gemeldet und hat sich bedankt, dass sein Verego vorgestellt worden ist und hat noch ein paar Details über den Cache an sich geschrieben. Das könnt ihr nachlesen. Ihr merkt, heute wird geblättert und nicht gecomputert. Aber so ist es halt live draußen. Ne? Und dann schreibt er aber nochmal über das Giga-Essen. Du hattest ja über das Giga-Essen ausführlich beschrieben. Und ich hatte ja erwähnt, dass ich ein Team kenne, die ja so eine Woche vorher zum Giga gefahren sind, mit dem Hauptziel, dort diese ganzen tollen Caches zu machen und sich dann vor dem Giga wieder dünn zu machen und den Massenauflauf sozusagen nicht teilzunehmen. Und da gehörte der Oscar dazu, der hat sich also hier geoutet, zusammen mit dem Klaus ist er da hingefahren. Was ganz nett ist hier, er schreibt von angebotenen Aktionen auf dem Giga, wo also Leute oder Autoren übers Cachen erzählen und dafür 23 Euro verlangen. Und das wollte er auch nicht haben, er wollte da nicht zahlen. Da hört er lieber uns zu. Bei uns kostet es nichts, hat er geschrieben. Ne?
Obwohl er uns die 23 Euro auch gerne zuschicken kann, dann können wir mal eine Runde Eis essen gehen.
Spenden immer gerne gesehen. Könnt ihr auf der Homepage sehen. Aber vom Prinzip her, ne,
hat er recht.
Hat er recht und freut uns doch, dass er so fleißig zuhört.
Was mich ein bisschen irritiert hat, wenn mich eine Location interessiert, dann fahre ich doch wesentlich außerhalb der Giga-Zeit hin. Also nicht eine Woche davor, weil ich doch davon ausgehen muss, dass vielleicht Caches rechtzeitig deaktiviert werden. Weil man eben befürchtet, dass die große Masse dann kommt. Und da würde ich doch nicht so eine Woche vorher hinfahren. Ich fahre doch dann wirklich nur wegen des Gigas, um einfach Leute zu treffen oder ja, die kostenlosen Angebote zu nutzen. Also warum fährt man ausgerechnet so nah an diesen Zeitpunkt hin?
Ja, ich habe das so ein bisschen beobachtet bei den beiden. Also der Klauk, der hat sich ja hier auch noch gemeldet, da rede ich gleich drüber. Mal sowas kommt halt auch aus dem Moment heraus. Man spricht drüber, Giga Essen, alle reden drüber, auch so beim Event oder beim Stammtisch. Fahren wir hin, fahren wir zusammen hin und dann fängt man an zu gucken, was ist denn da und wie ist das da? Mhm. Und dann haben die wohl entdeckt, dass es einfach ganz viele interessante Caches gibt. Das war eben nicht ein halbes Jahr vorher, sondern das war einfach dadurch, dass der Termin näher gerückt ist, hatten die dann drüber gesprochen und dann eben beschlossen, Mensch, wir wollen jetzt diesmal nicht Giga mitmachen, sondern wir wollen eben cachen gehen. Und das hat denen wohl auch super Spaß gemacht. Mhm. Ja. Können wir, der Klauk schreibt ja hier auch noch, ich werde mir das mal für die Zukunft merken, Mega Giga und Achtung, da gibt es schon eine neue Bezeichnung, zumindest von ihm, Terra, Fragezeichen. Events werden wohl immer an interessanten Ort stattfinden. Und das sagt er eben, also so ein Giga ist eben an einem Ort, der an sich interessant ist. Und das nimmt er dann als Aufhänger, als Anstupser, Mensch, da könnte ich hinfahren. Aber mich interessiert eben nicht der Massenauflauf und die Shops und so weiter, sondern mich interessiert diese Gegend, die eben rausgesucht worden ist als besondere Gegend mit besonderen Caches. Das scheint so die Motivation.
Wobei ich nicht glaube, dass das gerade am Giga-Status liegt, sondern eher, dass es auch ein Project war. Weil gerade die Projects, die finden ja an besonderen Orten statt. Und da kenne ich also viele, die sagen, sie fahren viel lieber auf ein Project, weil da eben die besonderen Orte sind und Gigas meiden sie dann eher. Hm. Aber da hat es halt beides gerade zufällig getroffen, dass es sowohl ein Project als auch ein Giga war.
Ich glaube, dass die das jetzt auch so in der Form zum ersten Mal gemacht haben, haben es halt mal ausprobiert. Ja. Ich werde bestimmt demnächst hören, wie es dann ganz genau war. Mhm. Vielleicht kann ich da wieder berichten. Auf jeden Fall sage ich danke Oskar, danke Klaus für eure Kommentare.
Ja, da bedanke ich mich auch ganz herzlich.
Dann möchte ich mich noch ganz besonders bedanken. Du warst ja in Essen, ich war nicht in Essen, hatte mal wieder beruflich zu tun und du hast mir ein kleines Geschenk aus Essen mitgebracht. So ein Geschenk hatte ich noch nie. Ich versuche so ein bisschen nebulös zu machen, weil es doch eher privat ist. Aber habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich das bekommen habe. Und derjenige, der uns hoffentlich wahrscheinlich zuhört, wird es auch wissen, denn er hat es dir übergeben mit schönen Grüßen an mich. Deswegen jetzt hier über den Podcast an den herzlichen Dank. Aber ich melde mich natürlich auch noch schriftlich.
Genau, jetzt dachte ich gerade, du willst dich bei mir bedanken. Ich habe dir das ja nur übergeben von
das
jemand anders.
Das finde ich ganz lieb von dir, natürlich, dass du da auch dran gedacht hast, nicht gekümmert hast. Hast ja auch schon geschrieben dann per elektronische Post, dass da was ist. Und also ich war schon ganz gespannt. Und heute hat es eben hier physisch geklappt, dass wir uns getroffen haben und dass du mir das tatsächlich geben konntest.
Ich habe es dir auch nicht verraten und es sollte ja eine Überraschung werden.
Ich hatte dann auch gerätselt und so in die Richtung ging es schon, worum es ungefähr. Ich hatte ganz ehrlich, eventuell auch, ich kenne da nun mehrere Leute, hätte auch von einer anderen Person sein können, dass es von dieser Person gekommen ist, finde ich ganz besonders ehrenhaft. Mhm. Aber jetzt bleiben wir nicht so nebulös, weil alle Hörer, bis auf den einen, wissen eben nicht, worum es geht. Ne?
Genau.
Also nochmal, danke schön.
Dann würde ich sagen, fangen wir gleich mit dem ersten Thema an. Das hast du wieder rausgesucht, das ist das Thema Hints.
Hints, ja genau. Vielleicht sollte ich ganz kurz mal am Anfang mal das Basische besprechen, obwohl alle erfahrenen Geocacher wissen, was ein Hint ist, aber ich habe festgestellt, es hören nicht nur Geocacher zu, es hören auch Muggel zu. Ja, gibt's das denn?
Das soll es auch geben, ja. Und so einem Muggel muss man ja erklären, was ein Hint ist, oder?
So einem Muggel muss man erklären, was ein Hint ist. Also da gibt es Muggel, die hocken da in ihrem Versuchslabor da unten drin irgendwo und hören uns einfach zu. Ich bin völlig überrascht. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Also Spaß beiseite. Ein Hint, wie so oft beim Geocachen, gibt es halt englische Bezeichnungen, die wir dann im Deutschen auch so übernehmen. Es ist der Hinweis, der versteckte Hinweis. Im Listing. Das Listing ist ja das, was man im Internet ablesen kann, worum es bei dem Cache geht. Und ursprünglich gedacht, und ich betone das mit dem ursprünglich, weil das mit dem Hint anscheinend ein bisschen in eine andere Richtung geht mittlerweile. Ursprünglich war es so gedacht, dass wenn einer eben die Dose oder das Versteck überhaupt nicht findet, dann kann er sich diesen versteckten Hinweis anschauen. Der ist also auch verschlüsselt auf der Listing-Seite. Und früher, als wir noch nicht mit Handys und Garmins rumgegangen sind, sondern tatsächlich alles immer ausgedruckt haben, da war das also verschlüsselt zu lesen. Mit diesem ROT-13-Verschlüsselungssystem Also die ersten 13 Buchstaben des Alphabets oben, die anderen 13 unten. Und dann hat man also früher offensichtlich noch mit dem Kugelschreiber per Hand diese Hints entschlüsselt. Mittlerweile machen wir das elektronisch. Und da gibt es dann eben einen, ja, noch einen extra Tipp. Das ist auch vom Englischen. Hint ist auch sowas wie Tipp. Also es soll halt nicht verraten werden, wo es ist, aber noch so ein extra kleiner extra Tipp eben, damit man die Dose besser suchen kann. Sinn dahinter soll auch sein, und ich finde, das soll auch immer noch so sein, gerade an Orten, wo viele Muggels sich zum Beispiel aufhalten, dass man da vielleicht doch nicht, stundenlang überall sucht und rumkrabbelt und unter Bänken kriecht und alle Leute gucken zu. Und würde man den Hint lesen, steht dann eben nicht unten, sondern, was weiß ich, in Augenhöhe oder irgendwas, dass man so doch konkreter suchen kann und sich nicht so auffällig verhalten muss. Und der zweite Grund, wenn wir dann von der Natur reden, wir sind ja jetzt heute nun absolut wieder bei so einem Naturcache, auch da ist es wünschenswert, dass die Leute nicht alles niedertrampeln und sämtliche Wurzeln abgraben und Moos abreißen und so weiter, sondern durch den Hint das etwas klarer und deutlicher wird. Das ist so die ursprüngliche Idee von einem Hint. Und wenn man sich jetzt so die Hints durchliest, dann gibt es ja doch einige Varianten mittlerweile. Geht in andere Richtungen. Zum Beispiel, dass Hints also ganz klar verraten, wo es ist. Das ist eigentlich, also wenn man schreibt, im Holzstadel, wenn ich jetzt mal gucke, hinter dem Spaten. Also das ist für mich kein Hint mehr, das ist auch nicht im Sinne des Erfinders, das ist ganz klar verraten. Da soll eigentlich, also so habe ich es gelesen, eher das Spoilerfoto. Das Spoilerfoto sorgt dafür, dass im Zweifel, also gerade wieder, wenn es um Natur geht und man weiß nicht, welche Wurzel, dann kann man sich das angucken. Das ist ganz klar, wo ist das Ding. Meistens wird noch ein roter Pfeil mit irgendwelchem Coral Draw oder so reingemalt. Aber der Hint soll eigentlich dich nur so ein bisschen auf die Sprünge helfen, aber noch nicht komplett verraten, wo es ist.
Okay.
Also gut. Das wird ja manchmal auch gemacht, ne? Ganz klar verraten.
Wobei ich sagen muss, wenn ich einen Multi gemacht habe über 15 Stationen, stehe dann am Final und der Hint ist nicht eindeutig oder nicht aktuell, kann ja auch durchaus sein, dann würde ich mich schon ärgern. Also da würde ich mich eher über einen Hint freuen, der wirklich klar sagt, wo das Ding liegt, als wenn der jetzt auch nochmal ein bisschen vertuscht oder ein bisschen, ja, unklar ist.
Ja, da kommen wir schon an die Abarten sozusagen mit dem Vertuschen. Denn das soll es eigentlich gar nicht irgendwie, also einen missleiten oder so weiter. Wird auch öfters mal gemacht. Da habe ich zwei durchaus nette Beispiele, wo das absichtlich gemacht wird. Oder Leute verklausulieren ihren Hint so komisch, dass unser Eins dann eben nicht gerade diesen Gehirnwindungen folgt und so ein Hint dann einfach nicht versteht. Also das habe ich schon manchmal, dass es also schon ein Hint ist, wo der versucht, mir irgendwas klar zu machen, und ich finde auch die Dose, aber was der Hint mir sagen sollte, das habe ich überhaupt nicht begriffen. Das kommt bei mir schon manchmal vor.
Erwartest du Hints nur fürs Final oder auch für einzelne Stationen?
Für einzelne Stationen habe ich, naja, beim Multi doch, also wenn es physische Dosen sind, Station 5, da gibt es oft dann so eine ganze Liste, also ja, Stage 3, Wurzel, Stage 4 am Schild, Stage 5 magnetisch, solche Listen gibt es schon auch manchmal, wenn es um physische Sachen geht.
Genau, ich überlege gerade, ob es auch bei Fragen Sinn ergibt. Hast du das schon mal erlebt, dass du irgendwo eine Frage beantworten musstest und nicht weiterkamst und hast dann im Hint geguckt, ob da eine Hilfestellung ist? Also ich glaube, ich habe so etwas noch nicht erlebt.
Nee, kann ich mich auch nicht erinnern. Der Cache, wo wir heute sind, da müssen wir auch lauter Fragen beantworten. Da haben wir nur einen Stagehint und da bin ich mal gespannt, ob es da überhaupt über eine Frage geht oder nicht sogar um eine physische Station. Angegeben ist Frage zum Beantworten, also virtuelle Stage, ne? Aber es steht irgendwie, was steht da, unter Stein oder im Stein oder hinter Stein. Bin ich mal gespannt, ob wir da nicht wirklich einen Stein oder eine Dose finden, dann wäre es halt falsch angegeben.
Oder die Antwort ist eben hinter einem Stein zu finden.
Oder das, ja.
Und
das kann natürlich gut sein.
Vielleicht an irgendeinem Schild, das offensichtlich ist, und würde dann falsch suchen.
Dann wäre es das erste Mal, dass eine physische Station ich einen Hint gekriegt habe. Aber bisher nicht. Aber bei, die erste virtuelle Station kommt da schon ganz durcheinander. Ich weiß, was du gemeint hast. Nee, also kenne ich eigentlich nicht. was wirklich nicht im Sinne des Erfinders ist, finde ich, völlig absichtlich fehlleitende Hints. Also manchmal denke ich mir, hätte ich den Hint lieber nicht gelesen.
Zum Beispiel, hättest du jetzt mal ein Beispiel? Also sind die dann bewusst, um dich zu quälen oder bewusst gewählt, weil es so witzig ist? Oder was meinst du da jetzt?
Es sind schon Hints, die dann doppeldeutig sind. Also die schreiben dann links den Weg rum und dann rechts nach oben. Und das ist aber nicht der richtige Weg. Das habe ich schon erlebt. Oder ich habe es falsch verstanden. Mhm. Wo ich dann sage, also der Zug, zum Beispiel der Zugang wäre doch viel einfacher so, wo also einfach diese Beschreibung völlig komisch und völlig irre war. Mhm. Es gibt auch welche, die machen das so ein bisschen mit dem Augenzwinkern. Jetzt komme ich doch mal zu denen, die sind auch bewusst falsche Hints, die einem dann, naja, vielleicht hinterher zumindest zum Schmunzeln anregen. Es ist ja so, von der Grundidee muss man ja den Hint nicht lesen. Allerdings muss ich zugeben, dass ich es doch so gut wie immer tue. Mhm. Bei den leichten Tradis will ich mich oft nicht lang aufhalten, gucke ich nach, und bei schweren Geschichten, ja, schaue ich auch nach. Also zwei Beispiele, ich muss ja nicht sagen, welche Caches es sind, vielleicht stoßt ihr zufällig drauf. Das eine ist ein Feldweg, völlig glatter Feldweg und ein Metallzaun an einer Firma. Sonst ist da absolut nichts, kein Baum, kein Strauch, gar nichts. Nur Metallzaun und Feldweg, das war's. Ich komme dahin und der Hint ist magnetisch. So.
Okay.
Wo suchst du?
Am Zaun. Dann würde ich am Zaun suchen, ja, weil ich ja denke, dass vielleicht an einem Pfosten irgendein Nagel hängt oder was, ja, und dass dort ein Nano dran hängt.
Und meine Information war dann auch noch, dass es kein Nano ist, sondern dass es sich um eine Filmdose handelt. Das hatte mir schon ein Kollege gesteckt, der übrigens auch dabei war. Und der gesagt hat, du wirst ihn nicht finden, wenn ich nicht mitgehe. Aber er verrät erstmal nichts. Also gut, kein Nano, aber magnetisch. Gut, Größe gesucht, 10 Meter, 15 Meter, 20 Meter, der Zaun war sehr dünn. Definitiv absolut nichts zu finden. Und der Kollege hat auch schon den Kopf geschüttelt. Dann bin ich wieder an die Koordinate gegangen, wo mein GPS sagt 1 Meter. Und dann sagt er, du stehst richtig, als Tipp. Dann gucke ich runter, da liegen ein paar größere Kieselsteine, trete mit dem Fuß dagegen, schon der erste. Es war ein echter Stein. Im Stein war eine Filmdose, da war also ein Loch rausgemeißelt und das war mit Magnet befestigt.
Das bringt jetzt aber nicht wirklich was, weil du ja von außen den Magnet oder das, was magnetisch ist, gar nicht siehst.
Also definitiv ein Gag, magnetisch, aber eben nicht am Zaun, sondern magnetisch am Stein, was man nicht erwartet.
Wie hat dir das gefallen?
Ja, bedingt. Ich muss erstens mal sagen, ich hätte es bestimmt beim ersten Anlauf so nicht gefunden, außer ich hätte den Hint nicht angeguckt. Dann hätte ich es gefunden, behaupte ich mal.
Weil du dann deinen Blickwinkel dann erweiterst.
Hätte ich meinen Horizont einfach.
Dem Stein,
genau, ich drehe schon öfters mal gegen größere Steine und guck mal, ob da nicht was drunter. Heutzutage hast du ja auch ganz viel vergrabene Pettlinge, schönen Stein drüber, hast du ganz oft, also mache ich regelmäßig.
Wir dürfen ja nichts vergraben.
Wir dürfen ja nichts vergraben, aber da ist eine natürliche Vertiefung und da liegt ein Stein drüber.
Ja, bist gerade nochmal rausgekommen.
Ja. Die ganzen Reviewer, hatte ich jetzt zuhören. Na gut, der nächste Gag war auch ganz bewusst, ist ein Gag, hat zufällig auch wieder mit Stein zu tun. Der Hint war Unterstein. Also eigentlich fast dieselbe Geschichte, Unterstein. Ich suche und suche und suche. Gott sei Dank gucke ich dann auf die T-Wertung, T3. Dann gucke ich nach oben, der Stein hängt oben im Baum und drunter die Dose.
Okay, das ist lustig.
Das war wirklich lustig, muss ich sagen. Also da hat man richtig gesehen, der Hint ist einfach ein riesen Augenzwinkern. Ja. Hätte man ihn nicht gelesen, ja, hätte man die Dose mit Sicherheit noch schneller gefunden, weil wer halt fleißig auf T-Wertungen guckt und auf Attribute, da reden wir alles noch drüber, tut sich einfacher. Aber Unterstadt, das finde ich richtig cool. Mhm. Das magnetisch war, naja, auch ein bewusster Gag.
Ist aber
halt
nicht angekommen.
Schwierig, ist nicht so angekommen. Mhm. Was haben wir noch? Manche Hints werden wirklich zu Mysteries. Also schon Goethe hat in seinem Gedicht an Zeile 15 dieses Wort erwähnt. So, jetzt muss ich dann googeln nach Goethe, nach dem Gedicht, Zeile, was weiß ich, 45 und finde dann, was weiß ich, das Wort Schild beispielsweise oder so. Ne? Also das geht für mich schon in die Mystery-Richtung. Mhm. Gefällt mir nicht so gut.
Nee. Aber was ich immer wieder vorfinde, ist immergrün. Sagt dir auch was, oder?
Ja, ja.
Aber wenn natürlich dieses Immergrün sich über ungefähr 10 Quadratmeter erstreckt, dann ist es nicht mehr lustig, wenn also Efeu ist ja dieses Immergrün, wenn sich das an einer riesigen Hauswand rankt und du nach einem, ja, ich will jetzt nicht gleich sagen Nano, nicht übertreiben, aber nach einer Filmdose suchst, dann wird es schon schwierig und dann nützt dir auch der Hint nichts, dass das Immergrün ist.
Ja, und dann haben wir also der Klassiker ist Wurzel.
Ja. Na,
guck mal nach links. So, jetzt Wurzel. Mhm. Hey, auf geht's.
Mhm.
Ja. Also, oder Baum.
Ja.
Also die Waldhints, das ist sowieso nicht ganz einfach. Also wie, ich möchte ja schon, also wenn ich als Owner was lege, dann möchte ich ja schon auch, dass er nicht alles umpflügt und dass er vielleicht doch den Baum findet, wo ich dann halt da unten in der Wurzel meinetwegen mein Döschen reingelegt habe.
Ja, aber würde dann zum Beispiel helfen, 5 Meter vom Weg oder 10 Schritte vom Weg oder zwischen 2 Bäumen ist auch nicht besser, weil Bäume gibt es hier auch viele. Wie willst du das da markieren? Wie willst du da einen Hint anbringen?
Ich würde, also ich habe jetzt noch kein klassisches Wurzelversteck selber versteckt, aber ich würde vielleicht den Baum noch deutlicher beschreiben. Also manchmal, da drüben wächst zum Beispiel ein Zwilling. Na, wir haben jetzt lauter Stangen hier, die wir sehen, und da oben teilt sich einer. Das wäre schon mal ein Hinweis, ja, dass es da in der Richtung ist. Mhm. Wird ja auch manchmal gemacht. Manche beschreiben schon den Baum, also ganz, kahler Stamm oder voll mit Ästen oder jeder Baum ist doch individuell.
Sich doch. Ne? Ja, aber das verändert sich doch. Komm in einem halben Jahr wieder, dann sieht der Baum wieder völlig anders aus.
Ja, jetzt das mit dem Zwilling wird sich nicht so sehr verändern, also das wäre schon eine gute Identifikation.
Ja. Wir haben früher, als wir angefangen haben, oft die Situation gehabt, dass wir die Stelle dann auch markiert haben. Also nicht die auf Tour gegangen sind, sondern auch schon der Owner selber, dass der wirklich die Stelle dann nochmal markiert hat mit einem besonderen Baumstamm oder mit so einem Hasengitter, obwohl es gar nicht nötig gewesen wäre oder so, dass er dann wirklich nochmal darauf Wert gelegt hat, weil er wollte ja auch, dass die Cacher den Cache finden, dass irgendwas Besonderes an der Stelle dann auch ist.
Mhm.
Ist das eine Alternative für dich?
Ja, schon.
Meinetwegen ein Ast mit einem Fähnchen oder keine Ahnung? Weil welcher Wanderer geht daran vorbei und würde sich jetzt an einem Ast mit einem Fähnchen stören?
Nee, das kann man machen. Also, und
wenn es dezent ist.
Das dann als Hint, also das ist schon, denke ich, im Sinn des Erfinders. Also ich habe in diesen, ich weiß nicht, ob es jetzt Guidelines sind, aber die Idee hinter dem Hint ist eben gerade diese zwei Sachen, was ich gesagt habe. Dass man nicht zu sehr Muggels aufmerksam macht auf der einen Seite, das heißt in den urbanen Gegenden und in der Natur, dass eben doch nicht unnötig Natur kaputt gemacht wird. Dass da der Hint helfen soll.
Mhm.
Was aber wiederum für mich dann eigentlich bedeuten würde, dass ich den Hint eigentlich immer lesen sollte. Ursprünglich ist ja so gedacht, erstmal suchen und wenn du es nicht findest, dann, na, so wie beim Kindergeburtstag, na, Topf schlagen, heiß, 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 kalt, 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 kommt dann irgendwann. So ist es eigentlich gedacht, aber für mich ist die Quintessenz eigentlich doch Hint lesen, weil wenn es wirklich ein wertvoller Hint ist, der mich dann davon abhält, irgendwie durch die Botanik zu stapfen, dann bin ich eigentlich ganz froh drum. Also lese ich ihn.
Ich überlege auch gerade, ob das bei uns auch Faulheit ist oder auch aus diesem Grund. Ich muss ehrlich sagen, dass es bei uns nicht mehr so auf das Suchen ankommt. Also die Bewegung draußen, der Weg, das ist unser Ziel, die Sucherei selber. Aber da hast du ja mal gesagt, für dich macht dieses Suchen immer noch Spaß und ist immer noch wertvoll für dich. Aber ich bin nicht mehr so der Sucher. Ich möchte die Dose finden und dieses Aha-Gefühl haben, dass ich's, also dass der Weg einfach zu Ende ist, wie diese Runde schön gelaufen sind und ich mich jetzt erfolgreich eintragen kann. Aber mir kommt es nicht mehr auf Suchen an. Und deswegen lesen wir auch immer im Vornherein, schon beim Hinlaufen schauen wir schon, was für ein Hint drin ist und konzentrieren uns dann da auf die Suche.
Ja, suchen. Wenn ich einen interessanten Tradi suche, da suche ich schon gern den Einzelnen. Du spielst jetzt mehr auf längere Runden, Wege, Tannheimer Tal, da sind wir mit Spoilerfotos und kompletten Dingen, denn da hat es eben keinen Sinn, da bei jeder Dose lang zu suchen und da ist der Spaß auch nicht dran, da ist wirklich der Weg das Ziel und die Dosen einsammeln und hinterher viele Punkte noch haben, das ist so die Freude daran, wenn man das so mag, aber die einzelne Dose, da suche ich schon mal gern, da lasse ich mich auch gerne mal überraschen.
Die ganz normale
einzelne
Dose. Also nicht, wenn du schon von vornherein weißt, dass das ein kniffliges Döschen ist. Sowas gibt es ja immer noch.
Ja.
Da denke ich mal, würde auch ein Hint nicht Sinn machen, wenn man schon von vornherein im Listing weiß, hier geht es um die Suche, hier ist ein raffiniertes Versteck und viel Spaß beim Suchen. Dann ergibt für mich ein Hint keinen Sinn mehr.
Mhm.
Solche Sachen gibt es ja durchaus auch immer noch. Zwar nicht mehr so intensiv, wie früher das war, aber es gibt es immer noch. Das war zum Beispiel, da wird jeder von uns schon mal erlebt haben, einen künstlichen Farn, der im Boden eingelassen ist oder so. Und du suchst dich im Wald eigentlich dämlich. bist dir dann der Blick eben auf diesen Farn fällt und du denkst, heu, das ist aber ein seltsames Gewächs hier mitten an der Stelle.
Ja.
Und da würde es ja blöd sein, wenn eben hinstehen würde, du suchst nach einem Farn.
Oder künstlich,
das wäre ja blöd. Ja. Es geht ja da wirklich ums Suchen.
Ja.
Also.
Da könnten wir höchstens auch wieder die Stelle, also ich habe das auch schon gehabt, ich weiß noch genauso, meine ersten Nanos, da gibt es ja diese kleinen Nano-Dinger, wo dann so 3-4 Grashalme,
genau,
Plastikdinger oben drauf sind, die kannst du so kaufen. Beim ersten habe ich mir natürlich auch dumm und dämlich gesucht, aber der Hint war dann irgendwie Totholz. Also ich musste jetzt nicht, na, da war also ein Baumstamm gelegen, der war voll mit Moos und in diesem Ding steckte dann das drin. So, jetzt habe ich mich wenigstens auf diesen Baumstamm beschränken können mit dem Suchen. Sonst hätte ich vom GPS im Wald, hätte ich da mehrere Bäume und dann hätte ich nie gefunden, das kleine Ding. Mhm. Aber Totholz war eigentlich eine klare Sache. Das ist dieses Ding, was da liegt, dieser Baum. Und dann hat es trotzdem immer noch ein bisschen gedauert und plötzlich war ich dann ganz überrascht, dieses Plastikding zu sehen.
Mhm. Was glaubst du, was ist der Grund, warum manche ohne ihren Hint noch einmal verhinten?
Da, ich habe drüber nachgedacht. Ganz genau bin ich noch nicht dahinter gekommen. Manche, und dann kommen wir zum nächsten Thema, verhinten, verschlüsseln in doppelt und dreifach, was gar nicht gern gesehen wird. Also sie schreiben das ganze Ding nochmal rückwärts. Also wenn ich gucke, dann ist klar, ich habe mich entschieden zu gucken und will es auch wissen. Und dann machen sie es mir nochmal schwerer, ich muss es rückwärts lesen. Oder es wird nochmal mit ROT 4 verschlüsselt, nochmal zusätzlich oder sonst irgendwie. Ich denke, die bauen da einfach künstlich, das ist wieder das mit dem Mystery. Ne? Die wollten nochmal noch einen Kniff dazu bauen. Dabei ist es eigentlich nur, geht es nur darum, das Final zu finden, egal ob Tradi oder Multi. Quält man nicht und es wird auch gar nicht gern gesehen. Wenn sie ein Mystery machen wollen und ganz toll alles verklausulieren, sollen sie es tun. Aber dann sollen sie Mystery machen und das dann ins Listing schreiben.
Jetzt sind wir beim nächsten Thema, Mystery. Erwartest du für Rätsel Hints?
Ja.
Ja?
Ja. Die helfen auch manchmal.
Aber die können ja nicht klar und eindeutig sein. Die müssten ja eigentlich auch ein wenig umschreibend sein.
Umschreibend. Also nehmen wir mal über Mysteries, reden wir noch. Aber du siehst nur ein Bild und ein bisschen Text drüber, ein bisschen Text drunter. Weißt sonst überhaupt nicht, was du machen sollst. Und wenn jetzt der Hint ist im Bild, dann suche ich ein Bild mit der Maus und plötzlich
aber
tut sich da was auf.
Aber ist das nicht schon zu viel verraten?
Vielleicht, ja. Es muss derjenige entscheiden, ob er die Leute wirklich ewig rätseln lassen will. Ja, mein erstes Bild, wo ich, da habe ich auch Wochen, bis ich da drauf gekommen bin. Jetzt, wo ich weiß, gucke ich danach. Aber wie immer, beim ersten Mal dauert es ja länger. Ne? Mhm. Oder kommst überhaupt nicht drauf. Da war allerdings auch der Hint nicht da gestanden. Da hat mir dann der Owner den Hint gegeben. Mhm. Auf Nachfrage sage ich, komme nicht klar. Dann hieß es, such mal ein Bild. Und dann habe ich ein Bild gesucht und habe was gefunden.
Ach so, das war nicht drin gestanden. Aber du hättest dich darüber gefreut, wenn das im Hint gestanden hätte?
Hätte mir genauso geholfen.
Okay. Das kommt natürlich dann immer auf die D-Wertung an. Ich meine, wenn du einen D5 hast, dann erwarte ich keinen Hint. Wenn du aber einen D3 hast, dann erwarte ich eigentlich schon, dass man dann irgendwelche Hilfestellungen kriegst.
Jetzt wird's knifflig.
Ja.
Na? D5 ursprünglich und wie tief geht's dann nach dem Hint? Geht's dann runter nach D3? Geht's nach D1?
Eben.
Na?
Ja, da muss man, glaube ich, mit sehr viel Feingefühl rangehen, wenn man wirklich Hints
schreibt. Das denke ich schon.
Ja. Und vielleicht auch mal ein bisschen daran denken, was man selber gerne hätte und wie man das selber gerne hat und sich nicht so über den Klee loben und es sich wichtig nehmen und so, sondern wirklich darauf achten, dass die das suchen, auch Spaß daran haben und lieber ein bisschen mehr hinten, ein bisschen mehr helfen. Weil ich glaube schon, dass das Ziel doch ist, dass wir auch die Dose finden.
Ja.
Weil das macht doch Spaß.
Abschließend will ich mit einem positiven Beispiel, jetzt habe ich da so viel gemeckert auch, ne? Aber ich war jetzt eben auf dem Anlauf hierher, ganz vorne am Parkplatz, wie ich von der Autobahn runtergefahren bin, gibt es ein TB-Hotel. Ich habe nur meinen Richtungspfeil angeschaltet, 120 Meter, bin schön dahingestiefelt, dann den Hint angeguckt, weil ich wollte nicht so lange da rumsuchen, wusste, dass du schon hier am Ort wartest, wollte dich nicht lange warten lassen.
Ja.
So, gucke den Hint, da wo der Biber baut, also Brücke, hab eine Brücke entdeckt, finde ein großes Kästchen, TB-Hotel, ganz klar, und ein Vorhängeschloss davor. Ich dachte, und jetzt? Wo ist der Schlüssel? Wie kriege ich den Schlüssel? Da wo der Biber baut, da bin ich. Listing lesen. Listing gelesen und im Listing stand vorschriftsmäßig drin, Den Schlüssel findest du unter dem Döschen. Zieh an dem roten Knopf, dann kommt der Schlüssel raus.
War das als Hint eingegeben oder als Liste?
Als Text. Mhm. Worauf ich raus will, so wichtige Informationen gehören auch nicht in den Hint. Ja. Also sowas wie, bring eine UV-Lampe mit. Mhm. Ja, du stiefelst los, fährst Kilometer, fährst zu dem mega super Cache, kommst an, suchst, findest nichts, dann guckst du da nach dem Hint und da steht, bring UV-Lampe mit.
Ja.
Die liegt zu Hause. Bäh. Mhm. Ja. Also das tut man auch nicht. Und das da vorne, da war einfach klar, der Schlüssel ist halt versteckt, dass Wanderer da nicht drankommen. Aber ich als Geocacher lese das Listing, da steht drin, wo der Schlüssel ist. Und als Hint war eigentlich nur noch geschrieben, wo die Dose ist. Mhm, hätte ich auch jetzt so gefunden. Mhm. Aber das fand ich schon vorbildlich gemacht, fand ich gut.
Schön.
Ja.
Ja, dann würde ich sagen, wir haben einiges beleuchtet
zu
dem Thema.
Und das, was noch fehlt, kommt in den Kommentaren.
Das hoffen wir doch, dass sich da die Hörer wieder beteiligen ein bisschen. Ja, und so zweites Thema könnte eigentlich auf diese Art und Weise weitergesponnen werden, denn ich habe ein Buch zum Rezensieren bekommen vom Verlag Heine und dafür bedanke ich mich ganz herzlich. Sie haben mir das Buch Jäger des versteckten Schatzes zukommen lassen mit dem interessanten Untertitel Alles über Geocaching. Das Buch ist geschrieben worden von Ingo Oschmann und wem das jetzt vielleicht ein Begriff ist, das ist der deutsche Comedian und Entertainer, würde ich jetzt mal sagen, und Zauberer ist er, glaube ich, auch. Und das Buch ist erhältlich für 9,99 Euro und ist jetzt seit, glaube ich, 2 Wochen ungefähr im Buchhandel zu finden. Ja, worum geht's da? Natürlich, die Unterüberschrift sagte schon, alles über Geocaching. Es wird da wirklich komplett das gesamte Gebiet beackert. Du erfährst darin alles vom Multi, vom Tradi, vom Mystery, von GPS-Daten, von GPS-Gebrauch, von alles. Du kannst, über Hints wird auch gesprochen. Auch er lässt sich dann auch ein bisschen aus, dass Hints eben Sinn ergeben sollen, so wie wir das jetzt auch gerade eben gemacht haben. Also wirklich sehr detailliert. Im ersten Drittel des Buches schreibt er auch in 26 Schritten, wie man zu seinem ersten Cache-Fund kommt. Er nimmt dich also wirklich bei der Hand, geht mit dir Schritt für Schritt los, mit Anmeldung bei Groundspeak. Groundspeak scheint hier in diesem Buch hauptsächlich genannt zu werden, also darauf hat er sich wohl ein bisschen eingeschossen und fixiert. Die anderen Plattformen nennt er eher am Rande nur ein bisschen. Und er geht mit dir durch. Er sagt dir, jetzt suchst du dir mal einen Tradi raus, am besten einen mit Difficulty 1 oder 1,5 oder 2, das kriegen wir schon am Anfang hin. Jetzt liest du dir das mal durch, das Listing, und darauf musst du achten und darauf. Und so bekommst du jetzt die Koordinaten in dein GPS-Gerät oder auf dein Handy. Also er geht da wirklich in diesen 26 Schritten sehr detailliert vor und nimmt den Newbie an der Hand, um mit ihm einfach den ersten Cache zu finden. Und das Buch ist wirklich, meiner Meinung nach, wirklich für Anfänger geeignet. Jeder, der vielleicht so jetzt mal Pi mal Daumen 1000 Funde hat oder schon seit über ein Jahr cached und ein bisschen Erfahrung hat, wird das Buch vielleicht nicht mehr ganz so interessant finden. Also wir mit unserer Cache-Erfahrung von 10 Jahren, ich habe das Buch, das erste Drittel sehr interessant gefunden und habe mich da reingefuchst, weil ich einfach wissen wollte, wie geht er mit diesem Thema um. Und die letzten 2 Drittel hatte ich dann doch so meine Probleme, dabei zu bleiben. War dann aber natürlich auch neugierig und bin dran geblieben und trotzdem kamen dann so an der einen oder anderen Stelle doch noch ein paar Tipps. Zum Beispiel hat er an einer Stelle geschrieben, er empfiehlt uns eine Fusselrolle. Könntest du dir vorstellen, wozu man eine Fusselrolle braucht?
Da bin ich jetzt mal am Rätseln, wozu man eine Fusselrolle gebrauchen könnte. Ja, jetzt spontan nicht, überrascht mich.
Ja, um die Zecken von den Fußbeinen zu holen. Er geht mit der Fusselrolle an den Beinen entlang und zupft sich so die laufenden Zecken, die da gerade die Beine hochgehen.
Das hätten wir schon ein paar Folgen früher wissen müssen.
Ja, aber ganz ehrlich, ich laufe nicht mit der Fusselrolle durch den Wald, das mache ich nicht.
Ich habe mein Zeckenspray dabei, wenn Bedarf ist.
Ja, ich würde sagen, eher vorsorgen, anstatt mit der Fusselrolle dann nachsorgen.
Ja.
Oder was er auch gesagt hat, zum Beispiel die berühmten IKEA-Bleistifte. Da soll man ganz vorsichtig ein kleines Loch reinmachen in den IKEA-Bleistift und diesen dann nämlich an den Schlüsselbund klemmen, also mit einem Faden oder so. Jetzt überfällt mich gerade eine Spinne. Und weil man das Schlüsselbund hat, man ja immer dabei. Aber den Kugelschreiber, den lässt man ja doch öfters mal im Auto liegen. Mhm. Das wäre jetzt auch ein Tipp gewesen, darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, wie man zum Beispiel immer ein Schreibgerät mit dabei hat. Mhm. Fand ich interessant, wobei ich glaube, so ein pieksender Bleistift, ob ich den immer in der Hosentasche haben muss und dann ist er auch vielleicht gerade in dem Moment abgenutzt und nicht angespitzt. Ja, kann man jetzt gut finden oder nicht.
Also er scheint sich aber sehr zu bemühen, wirklich für alle Cacher-Eventualitäten einfach auch ein nettes Patentrezept zu haben. Ich habe das Buch jetzt noch nicht gelesen, aber ich werde es mir auch jetzt zu Gemüte führen. Du hast es mir jetzt vorhin gegeben.
Ja.
Bin ich schon sehr gespannt.
Ich glaube, du wirst das ganz interessant finden, was du zum Beispiel über das GPS erzählt, wie das Ganze entstanden ist, wie genau das Ganze ist. Also das ist auch so ein bisschen sein Steckenpferd, wie ich glaube. Und da hat er sich sehr reingefuchst. Und da sind auch ein paar Sachen gewesen, die auch für mich neu waren und die ich dann auch interessant gefunden habe. Ingo Oschmann ist ein Comedian, wie ich schon gesagt habe. Und da erwartet man eigentlich so ein bisschen Spaß und Klamauk und so. Hat man ja beim Hohecker zum Beispiel auch ein bisschen gehabt in dem Buch. Und fand ich jetzt nicht so dominant. Also es ist erträglich, es ist nicht zu übertrieben. Zwischendrin hat er immer so kleine grau hinterlegte Kästchen in das Buch eingefügt, wo kleine Reime, wo er ein bisschen gereimt hat. Ganz lustige Sachen sind das. Die sind ein bisschen blöd platziert, finde ich. Also ich wurde da teilweise doch aus dem Lesen rausgerissen. Und wusste nicht, wo war ich jetzt eigentlich und wo geht es jetzt weiter, fand ich jetzt ein bisschen ungünstig. Und was mir jetzt auch nicht so gut gefallen hat, er hat einige Bilder abgebildet darin in dem Buch und die sind so dermaßen grottenschlecht von der Auflösung und von der Helligkeit, dass man kaum was drauf erkennt. Also darauf hätten sie entweder ganz verzichten können oder vielleicht im Mittelfeld, im mittleren Bereich des Buches ein paar Hochglanzseiten einfügen können mit schönen Bildern, dann wäre das sicherlich effektvoller gewesen als so.
Wovon sind das Bilder jetzt? Von einem GPS-Gerät, wie es eingestellt wird, von einem Menüpunkt oder von einem Beispiel in der Natur, von einem Cache-Versteck? Oder?
Ja, zum Beispiel von einer Dose, die er fotografiert hat oder wo er irgendwo, lass mich lügen, war irgendwo in Brasilien gestanden und hat sein GPS in der Luft gehalten oder solche Sachen. Also von der Aussage her fand ich sie jetzt auch nicht besonders interessant. Also man hätte durchaus auf sie verzichten können, denke ich mal. Außer sie wären wirklich farbig gewesen und sehr scharf und detailliert. Ja, dann vielleicht schon, aber so fand ich es überflüssig. An sich sehr rund zu lesen, es macht Spaß, es geht auch relativ schnell. Aber wie gesagt, hauptsächlich für welche, die gerade angefangen haben oder vielleicht für eine Verwandtschaft, wenn du irgendeinen Muckel in deiner Familie hast und der fragt dich jedes Wochenende, was machst du da eigentlich mit dem Geocaching, dann ist das sicherlich ein sehr gutes Buch, um es zu verschenken und zu sagen, schau mal her, liest dir das mal durch, das mache ich.
Also, du hast mir es ja vorhin in die Hand gedrückt. Ich freue mich schon sehr drauf, weil es hört sich interessant an, wie er es schreibt. Will aber durchaus auch mal kritisch nachfragen. Es ist ein richtig dickes Buch, also wie ein handelsüblicher Roman, so würde ich es mal beschreiben, so von der Dicke. Tippe mal auf 350 Seiten, könnte man nachher nochmal nachgucken, irgendwie sowas. Mhm. Also auf jeden Fall eine ganze Menge. Meinst du nicht, dass das vielleicht auch abschrecken könnte, dass man sagt, Mensch, jetzt muss ich so einen Wälzer durchlesen, um Geocaching zu begreifen? Also ich selber habe Geocachen gelernt mit diesen kleinen gelben von Outdoor, Markus Gründel. Genau, die erste Ausgabe habe ich mir damals besorgt. Gut, ich bin auch einer, ich muss das dann zack, zack schnell wissen. Nur das Wichtigste, Multi-A schon kapiert, Mystery lege ich erstmal zur Seite, GPS einstellen, Satellitenwissen, GLONASS, bla bla bla, alles Mögliche. Das habe ich recht schnell kapiert. Das wird ja in dem Buch auch drin stehen. Natürlich auf der anderen Seite sicherlich ausführlicher, genauer, intensiver.
Und unterhaltsamer, glaube ich.
Unterhaltsamer,
ich glaube, beim Gründel hast du schon beschlossen, Geocacher zu werden und willst dich informieren. Und bei dem Oschmann-Buch denke ich eher, das ist, wie ich vorhin gesagt habe, irgendeine Verwandtschaft, die davon mal gehört hat und sich wundert, was du da die ganze Zeit machst, um da einfach reinzukommen und das Interesse auch geweckt ist. Er erzählt auch ein paar so Anekdoten, was ihm so passiert ist. Das ist sehr unterhaltsam und da glaube ich, das ist eben das, was dann die Leute anspricht, die nicht schon anfixiert sind, sondern erst langsam reinkommen.
Wäre also auch ein Tipp für unseren Stammhörer Muggel.
Ja.
Ne?
Na, dann kann als er doch bei unserer Verlosung mitmachen.
Oh ja. Also ich lese das jetzt möglichst schnell durch. Ich werde bestimmt auch das ein oder andere querlesen, weil der Tag hat ja immer nur 8 Stunden gefühlt. Und selbst die 24 reichen nicht. Nee, ich gucke mir es auf jeden Fall an. Mhm. Versuche es auch ganz pfleglich zu behandeln, dass es immer noch so schön neu ausschaut, wie es jetzt noch ausschaut. Und dann rühre ich mich bei dir und in einer der nächsten Folgen mal schauen, wie schnell ich bin. Denken wir uns was Schönes aus und geben das dann weiter. Ne?
Ja, das wäre eine gute Idee.
Ja.
Dann lassen wir uns was einfallen.
Auf jeden Fall. Was mich jetzt noch interessiert, also dieser Ingo Aschmann, wenn ich es schon richtig verstanden habe, der ist selber Geocacher mit Leib und Seele offensichtlich. Mhm. Also hat es nicht recherchiert, sondern zum großen Teil aus der eigenen Erfahrung. Bestimmt auch das ein oder andere Recherche, wenn man es so aufwendig macht. Wieder ein Comedian. Ist das Zufall?
Ich weiß es nicht. Ich habe eher die Gedanken noch weiter gesponnen und habe mir gedacht, ich glaube, damals sind sehr viele neue Cacher dazugekommen, als Hoeker das Buch geschrieben hat. Ich meine, ich prangere das jetzt nicht an, mir ist es egal. Ja. Also in den 10 Jahren sind so viele Cacher gekommen und gegangen. Also wir haben schon so viel miterlebt. Es ist jetzt nicht schlimm, wenn jetzt noch einer darüber schreibt. Aber ich habe mir so überlegt, ob jetzt wieder so eine Schwemme kommt, ob jetzt wieder viele Oschmann-Fans dieses Buch lesen und dann sagen, hoi, Geocaching habe ich schon von gehört, aber das klingt auch sehr spannend, das sollte ich auch mal ausprobieren. Mhm. Glaubst du, da kommt wieder so ein Run auf dieses Hobby?
Ich weiß jetzt nicht, ob der Ingo Oschmann so bekannt ist wie der Hoeker. Mhm. Gut, das kommt jetzt immer drauf. Als du mir den Namen genannt hast, muss ich ehrlich sagen, wusste ich erstmal nicht, um wen es geht. Als ich dann das Bild gesehen habe und auch nochmal im Internet geguckt habe, wusste ich, ja klar, den habe ich hier schon gesehen und bei der und der Sendung. Und also jetzt weiß ich es wieder, wer das ist. Aber so auf den ersten Kick war er bei mir jetzt nicht präsent. Nicht so wie Hoeker, der natürlich seit Jahren durch jede Sendung tappt. Also an dem kommst du ja gar nicht vorbei. Ne? Und den kann man mögen oder auch nicht. Ich finde ihn großenteils schon sehr clever, Hoeker. Mag ihn schon, aber manchmal ist es mir auch zu viel. Und jetzt ist es halt wieder ein Comedian. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es natürlich Leser gibt oder viele Leser, die es dann anfangen. Jetzt ist natürlich die Frage, wollen wir das? Letztlich wollen wir ja nicht, dass alle geocachen, dann ist, glaube ich, das Ding verbrannt. Wir brauchen unbedingt noch Muggels, die davon nichts wissen und wir dann stolz an denen vorbeilaufen und sagen, wenn du wüsstest, dass da eine Dose unter der Bank ist, wo du gerade drauf sitzt. Ne?
Ich glaube, die Zeiten sind vorbei.
Aber
Im Klappentext steht auch ganz deutlich, Geocaching ist ein Massenhobby. Mhm. Also die nehmen schon dieses Wort in den Mund.
Ist das so, ja.
Ja. Also die gehen nicht mehr davon aus, dass es wie vor 10 Jahren noch ein geheimes Hobby war, sondern wirklich, dass es ein Masse ist. Und ich glaube, da müssen wir uns auch damit abfinden und ich befürchte jetzt nicht, dass es jetzt großartig schlimmer wird als vorher auch.
Auch das werden wir bestimmt nochmal diskutieren. Das hört sich interessant an, weil da habe ich auch schon länger drüber nachgedacht. Du hast ja gerade schon gemerkt, wo ich mir Gedanken mache. Mhm. Wie ich angefangen habe, fand ich das total faszinierend, dass ich an so vielen Leuten in München, bekanntermaßen habe ich in München angefangen, und dass ich sage, Mensch, hier am Marienplatz hinter diesem Regenrohr hängt so eine Dose und keiner weiß es, nur ich weiß es. Mhm. Das fand ich irgendwie faszinierend am Anfang. Ne? Und ja, wie das da weitergeht, also da machen wir mal eine Sendung draus. Mhm. Ich glaube, wir müssen langsam weiter. Willst du noch was über unseren Cache erzählen?
Was für ein Zufall ist das nämlich heute meine Cache-Empfehlung? Nein, ich muss das ehrlich zugeben, ich hatte heute vergessen, die Cache-Empfehlung rauszusuchen. Und deswegen möchte ich doch heute einfach mal diesen Multi vorstellen, den wir hier gerade machen. Das ist, wie gesagt, Kempten Waldwege. Waldweg ist adoptiert worden von Flinksiflux. Früher hat das Campo-Cacher betreut, diesen Cache. Ist auch ein bisschen älter schon, 2010. Hat also auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Die Dose selbst ist ein regulär. Schwierigkeit ist mit 2 eingegeben und Gelände Wertung mit 1,5. Ja, schöne Station. Also was heißt schöne Station? Es ist hier nichts aufwendig versteckt. Es geht einfach nur, es ist im Waldweg so ein kleiner Erlebnispfad. Man wird an verschiedene Stationen dann hingeführt, wo einem erklärt wird, wie der Wald so funktioniert und welche Tiere hier wichtig sind, wie der Waldboden davon profitiert, dass es hier eben verschiedene Insektenarten gibt und sowas. Und wer daran Interesse hat und sich das gerne auch durchliest, ich denke auf jeden Fall mal Kinder geeignet, die werden hier sicherlich auch ihren Spaß haben. Und wir sitzen, wie gesagt, hier gerade in so einer hübschen Hütte und ich könnte mir vorstellen, dass hier auch die Kinder einiges zu tun haben und zum Staunen haben. Ob wir ihn finden, weiß ich noch nicht. Also kann ich nicht sagen, ob er wirklich so schwierig ist. Aber werden wir mal sehen.
Ja, Wir sitzen an der Station Z, das kann man mal verraten.
Genau.
Und die hat uns ja eingeladen, uns hier niederzulassen und im Sitzen unseren Podcast aufzunehmen. Und so werden auch die anderen Stationen sein, da freue ich mich schon drauf.
Ja, also die Fragen, ich kann ja mal eine Frage vorlesen, das ist so oldschool, sehr einfach alles. Wie viele Mäuse sind auf der Tafel zu sehen zum Beispiel? Oder suche nach, hier ist dieser Hinweis, den du, glaube ich, vorhin genannt hast, wo man suchen muss. Suche einen Hinweis, das ist die Y. Oder mit was ist der Name dieses Objekts gleichbedeutend? Zähle die Buchstaben. Also alles sehr oldschool, und das werden wir schon hinkriegen, denke ich mal.
Auf jeden Fall. Ja, klar.
Jo, und du hast auch einen Cache-Tipp?
Ich versuche es jetzt mal kurz zu machen, weil wir wollen weiter und unsere Sendung soll auch nicht zu lange sein. Es ist wieder etwas, was ich wahnsinnig gern mag, nämlich ein Traddi, an dem es einiges zu tun gibt. Er liegt in Apfeltrach im sogenannten Boerland, wo die Boer-Family Caches legt. Das Ganze ist auch verbunden mit einer Runde, aber der Cache selber heißt Obacht. Mhm. Vorsicht auf Hochdeutsch. Obacht auf Bayerisch. Und Obacht muss man geben. Natürlich darf ich jetzt wieder nichts verraten, aber ich kann euch sagen, sowas habe ich noch nicht erlebt. Also nix wie hin. Es gibt viele Stationen, sondern Dinge dort zu tun. Ich hatte es am Anfang des Jahres, wo ich eingestiegen bin, gesagt, ich habe einige Tipps, die mit Wasser zu tun haben.
Ja.
Und die konnte ich im Januar noch nicht als Tipp geben, weil ohne Wasser geht es dann
kann
nicht.
Kann ich mich daran erinnern,
dass du das und gesagt das hast. Ist jetzt das.
Okay.
Und also unter anderem braucht man Wasser, das wird aber zur Verfügung gestellt. Also man braucht nichts mitbringen. Man hat einen Riesenspaß und dieser Obachteffekt ist phänomenal. Mhm. Also unglaublich, was da passiert, darf es nicht verraten. Einfach gebt Obacht. Die GC-Nummer schicke ich dir nachher, die habe ich jetzt nicht im Kopf. Und wie gesagt, man muss nicht nur wegen dem einen Cache hin, die haben dort circa 10, 12 Caches gelegt, die alle handwerklich nett sind, aber dieser Obacht ist die absolute Krone. Und man sollte auch als erstes hingehen, weil dort wird man dann teilweise noch mit Tools versorgt, weil es ist fast immer einer von denen da, oder man findet es in der Kiste, die man unterwegs braucht, wenn man das selber nicht zufällig dabei hat. Mhm. Apfeltrach liegt an der B96, so Richtung Memmingen, grobe Richtung, also recht autobahnnah, man kommt gut hin und es lohnt sich total. Also ich war jetzt noch nicht bei diesen Zwergi-Caches, die müssen ja auch absolut super sein, aber für mich hat das auch eine Riesenqualität. Es ist unheimlich sinnig und nett und toll gemacht und dieser Obacht, also ich kann nur schwärmen davon und man muss Obacht geben, aber richtig. Okay. Aber wenn man sich an die Anweisungen hält, passiert nichts.
Ich sehe jetzt in dein grinsendes Gesicht und ich weiß nicht, das klingt gruselig. Also das.
Wenn du magst und die Mikrofone aus sind.
Okay. Nein, ich will es nicht wissen, wenn, dann will ich mich selber überraschen.
Nee, dann mach, wenn du da noch nicht wagst, dann hin und dann erzählst du es mir, falls es mal gelingt.
Okay.
Ja. Dann wären wir schon beim Thema, und das ist wirklich purer Zufall, die Susi. Mhm. War mal wieder unterwegs. Mhm. Die Susi gehört zur Bohrer-Familie, aber nicht deswegen habe ich den Cache-Tipp abgegeben, aber sie war wieder unterwegs und hat uns noch was geschickt. Ging wieder um ein Event, hat sie mit jemand gesprochen und ich würde sagen, das hängen wir einfach hinten dran.
Das Beste kommt zum Schluss.
Unserer Sendung.
Genau.
Sagen mal wieder Danke an die Susi, dass sie uns wieder als rasende Reporterin zur Verfügung stand.
Genau.
Und ich freue mich jetzt schon auf den weiteren Weg mit dir.
Ja?
Dass wir das Final auch noch finden.
Das ist wichtig, dass wir noch ein Erfolgserlebnis haben jetzt zum Schluss. Okay, dann macht es gut, liebe Hörerinnen und Hörer, und schaltet dann auch in 2 Wochen wieder rein. Und wir würden uns natürlich wieder über Kommentare freuen.
Ja.
Macht es gut.
Servus, grüßt euch, ciao.
Servus.
Und hier kommt die rasende Reporterin Susi.
So, liebe Geocacher, heute sind wir auf dem Event Pack die Badehose ein. Leider hat das mit der Badehose nicht ganz so geklappt. Aber wir sind ja von den Harten, man fährt trotzdem mal hin. Und wir haben auch einige Cacher getroffen. Neben mir läuft jetzt im Wald der Owner des Events. Der Name?
Robert Linder, Hofer Waldfee.
Genau, Hofer Waldfee. Du hast es heute veranstaltet und ja gut, wahrscheinlich anhand des Wetters sind jetzt nicht so viele gekommen. Aber war es für dich enttäuschend? Nee.
Nein, war super, spitze, wunderbar. Eben.
Wir sind ja hinterher noch schön in eine Pizzeria gegangen und hatten jetzt eben ein traumhaftes Highlight, und zwar deine Eventdosen.
Die waren spitze.
Die waren richtig spitze. Also,
das war echt super, dass ein paar das gemacht haben.
Ja, finde ich auch. Es ist natürlich keine, also 0815-Dose gewesen, ohne jetzt groß zu spoilern. Was haben die Event-Teilnehmer verpasst, die nicht gekommen sind?
Spaß.
Ganz viel Spaß.
Ja.
Richtig viel feuchten Spaß, kann man schon verraten, oder?
Ja, das kann man verraten. Also feuchten Spaß, bisschen nass.
Aha. Wie hast du diese Location gefunden?
Spazieren gegangen mit meiner Familie.
Und da findet man einfach mal so eine tolle Location?
Ja.
Okay. Gut. Wie lange seid ihr schon dabei beim Cachen? So im Allgemeinen?
Fast 2 Jahre.
2 Jahre. Mhm. Und leidenschaftlich, oder?
Ja, sehr leidenschaftlich.
Ja gut, dann hört man auf jeden Fall bestimmt noch mehr von euch. Auch in puncto Events vielleicht nochmal.
Ja.
Dieses Mal waren halt nur die Hartgesottenen da. Und die anderen haben halt einfach ganz viel verpasst.
Ja, habt ihr aber gefreut, dass doch so viele noch gekommen sind.
Ja, finde ich auch. Also danke für das kleine Interview.
Dankeschön.
Und läuft.
Gut. Muss ich wieder klatschen?
Nee, halt nicht. Das kommt gleich in die Auto.
Sitze ich jedes Mal grinsend vom PC und denke mir, ich muss wieder klatschen.
Ja, das spart mir 20 Minuten synchronisieren.
Ist ohne Scheiß.
So schnell. Ich kriege eine super gerade Linie auf beiden Spuren, weil ich mache meinen Kopfhörer auf, weil ich habe das Klatschen hier drauf. Halte es ans Mikro ran und dann habe ich eben auf beiden Spuren diesen
ach,
ganz
so wie
klare
das.
Linie.
Okay.
Und die kriege ich einfach super übereinander und schon passt es.
Ah.
Und wenn ich den nicht habe, muss ich halt mit der Sprache, dann passt es am Anfang gut und hintenher merkst du, dass wir uns ins Wort fallen, weil ich es halt nicht ganz genau übereinander gelegt habe. Mhm. Kürzlich war ein Fernsehteam bei uns und die haben auch Sound über was anderes aufgenommen und dann hat der Regisseur immer gepatscht und sagt, so, jetzt haben wir das schon, davon habe ich das zu Profis.
Okay, und ich habe mir immer gedacht, was nützt es, wenn ich klatsche, wenn du das Geräusch nicht auf der anderen Seite hast. Aber jetzt weiß ich, wo du das Geräusch
hin. Ja, das mache ich mit Absicht.
Mhm. Okay.
Und dann beim Synchronisieren tue ich es noch lauter stellen und danach schneide ich es dann ganz weg.
Okay, raffiniert. Dann du bist ja der Fachmann. Ich vertraue dir da, ich klatsche auch, wenn es sein muss. Mir ganz egal, ich klatsche auch.